Minuten wirklich hören. Unser Herz soll offen sein, zu hören, was du heute Morgen redest.
Amen.
Amen.
Herr, sprich du heute Morgen zu uns.
Amen.
Danke, dass dein Wort unsere Augen öffnet auch für deinen Plan und wie du ihn ausführst. Herr, wir wollen wirklich von dir die Augen geöffnet bekommen,
Amen.
Dass wir ein Volk sind, mit dem du dein Reich einnehmen kannst.
Amen.
Oh, mit dem du den Feind wirklich schlagen kannst.
Amen.
Amen. Herr Jesus, wir danken dir.
Amen.
Oh, Herr Jesus. Ja, Amen. Ja, wir bleiben noch bei der Einnahme von Jericho. Und wir wollen nochmal dieses Bild sehen, wie der Herr dort diese Stadt einnimmt. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was es für uns heute auch heißt, weil nur eine schöne Geschichte zu lesen und ein großer Sieg durch die Hand des Herrn ist zwar schön, aber wir müssen verstehen, was will der Herr heute einnehmen? Ja, wie können wir heute als ein Volk mit ihm zusammenwirken und was macht er heute? Und wir haben heute schon einen Vers gelesen, die Christine hat ihn vorgeschlagen in Offenbarung 19. Und vielleicht können wir das sogar nochmal kurz uns das anschauen. Offenbarung 19. Vers 1 und 2, da heißt es, danach hörte ich etwas wie die große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprachen Halleluja, die Errettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und er hat das Blut seiner Sklaven an ihr gerecht. Und Vers 6 noch.
Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Schar, und wie das Rauschen vieler Wasser, und wie das Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen.
Amen. Die Verse haben mich deshalb jetzt auch an dieses Wort erinnert, weil sie sprechen von den Gerichten unseres Gottes. Und Gott richtet. Ja? Er ist der Richter der ganzen Erde. Und hier kommt auch nochmal zum Ausdruck, wie auch diese Schar bezeugen, sagt, wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Der Herr richtet nicht wahllos, nicht ohne Grund, sondern er weiß, warum er diese Gerichte ausübt. Und wir Menschen sind oft da vielleicht auch beeinflusst, und verstehen nicht immer, warum Gott so handelt. Aber hier brauchen wir auch ein neues Denken. Ja. Zu erkennen, dass Gott wirklich alle Sünde, alles den Zustand der Welt auch richten muss und richten wird. Und hier geht es darum, einfach zu sehen, in Josua, es ist nicht nur der Kampf des Volkes, vielmehr hier, es ist das Gericht des Herrn über das Land Kanaan. Und ich habe den Vers jetzt nicht rausgesucht, aber der Zustand war so verdorben, dass Gott hier richten musste. Und Deshalb sehen wir hier, Gott tut sein Werk, er richtet auf und er nimmt sein Reich ein, aber er tut es heute mit uns. Wenn wir mit dem Herrn kämpfen, kämpfen wir nicht unseren Kampf, sondern es ist sein Kampf, sein Gericht. Und aber ich möchte nochmal jetzt auf die Verse kommen in Josua. Ja, wir können es einfach nochmal aufschlagen. Ich gehe so ein bisschen durch. Da heißt es, in Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Und hier sehen wir, der Punkt ist, diese Stadt, das hat Wilfried gestern schon gezeigt, ist für das Volk selber eigentlich nicht einnehmbar gewesen. Es war mit einer starken Mauer befestigt und zu der Zeit, sie hatten nicht die Mittel, so eine Mauer zu überwinden. Und die Stadt war verschlossen und sie blieb auch verschlossen vor den Söhnen Israel. Also sie hatten wirklich Probleme, so eine Stadt einzunehmen. Sie hätten jetzt lange warten können. Aber wie konnten sie diese Stadt einnehmen? Und das kommt dann in Vers 2, da sagt der Herr, da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Der Herr hat den Sieg gegeben. Er hat hier das schon verheißen. Und hier ist schon für uns heute sehr gut zu sehen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Das Gericht, das der Herr heute ausübt und ausüben will, ist über Satan, über seine Gewalt der Finsternis. Ja. Er hat schon Satan gerichtet, aber er möchte heute sein Gericht durch und mit uns über ihn ausüben. Ja. Er hat die Welt in Verderben geführt und er möchte heute, der Herr will heute ihm seine Macht, seinen Einfluss wieder nehmen und sein Reich errichten. Das heißt, unser Kampf heute ist gegen diese Mächte und Gewalten. Lass uns vielleicht dazu Epheser 6 lesen. Epheser 6, Vers 10 bis Vers 12. Im Übrigen seid gestärkt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den systematischen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis, mit den bösen Geistern in den Himmel. Es ist wichtig für uns zu sehen, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen heute nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen diese Macht der Finsternis, die heute wirklich die Menschen auch noch gefangen hält und sie daran hindern will, dass sie sich zum Herrn wenden, dass sie gerettet werden aus dem Zustand ohne Gott und in dieser Verblendung, in der die Welt heute tief drin steckt. Ja. Und welche Befestigungen hat der Feind gebaut? Ja. Ich glaube, da waren auch die Verse sehr gut, die wir letzte Woche noch hatten aus dem Korintherbrief. Ich schlage sie auch nochmal auf. 2. Korinther 10. Ich Vielleicht mal Vers 3 bis Vers 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig bei Gott, zu zerstören Befestigungen. Wir zerstören Vernunftschlüsse und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam Christi. Ja. Der Feind hat wirklich starke Befestigungen aufgebaut in den Köpfen der Menschen. Es gibt heute so viele kluge Menschen, die wirklich völlig davon eingenommen sind, dass, ja, dass sie alles erklären können, die, und dass Gott eigentlich nur eine Erfindung sei. Ja. Es sind solche Vernunftschlüsse gezogen, diese wirkliche Befestigungen, ja, mit denen der Feind letztendlich die Menschen daran hindert, sich zu Gott zu wenden und ihren Zustand zu erkennen. Und hier sehen wir auch, mit eigenen Vernunftargumenten kannst du diese Befestigungen nicht zerstören. Also es gibt wirklich so viele Dinge, hohe Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. In unserem Kopf, es gibt immer viele Argumente, und es ist eine Taktik des Feindes, auch mit vielen Argumenten zu versuchen, Gott als falsch darzustellen, ja, und sein Wort. Und hier brauchen wir auch Waffen dagegen. Und es wird nicht allein durch unsere vielleicht Gegenargumente gelingen. Das wird sicher nicht funktionieren. Es hat schon ganz am Anfang hat der Mensch, als er mit dem Teufel diskutiert hat, verloren, ja, und wurde überlistet. Und deshalb müssen wir sehen, wie wir gegen solche Befestigungen kämpfen. Und es betrifft sogar auch nicht nur Ungläubige, auch wir Gläubige sind oft gefangen in Vernunftschlüsse. Auch wir werden ständig angegriffen, womit der Feind versuchen will, uns vom Plan Gottes abzulenken. Ja. Es gibt hier wirklich einen starken Kampf, und ich weiß nicht, ob wir uns immer so bewusst sind, in welchem Kampf wir stehen. Und wie tatsächlich der Feind versucht, auch unsere Augen immer wieder zu verblenden für Gottes Plan, für seinen Weg. Und da müssen wir wirklich, wir brauchen Waffen, um solche Befestigungen zu zerstören.
Amen.
Ja. Und diese Einnahme von Jericho zeigt eigentlich wunderbar, wie wir in diesem Kampf kämpfen können. Und es ist wirklich ein seltsamer Kampf von unserer Seite, weil das Interessante ist, dass der Herr hier in diesem Kampf eigentlich die Hauptrolle spielt. Es zählt nicht unsere Stärke, es zählt nicht unsere Bewaffnung, es zählt, dass er in unserer Mitte ist. Dass der Herr für uns diesen Kampf kämpft. Weil es sein Kampf letztendlich ist. Es ist nicht unser Kampf, es ist sein Kampf, in den er uns hineinnimmt. Und deshalb heißt es hier auch in Vers 2, da sprach der Herr zu Josua: Ich habe, siehe, sogar wichtig, dass wir das sehen. Er sagt, siehe, ich habe Jericho und seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Das Erste ist, dass wir es sehen. Wie wir vorher auch gesprochen haben, oft arbeitet der Feind auch damit, dass wir gar nicht sehen, wer eigentlich mit uns kämpft. Ja? Du bist völlig verzweifelt und in Unruhe und erschrocken und traust dich schon gar nicht mehr zu kämpfen, weil du nicht siehst, dass der Herr Jericho samt König und alle tüchtigen Krieger, ja, gute Kämpfer gewesen, aber der Herr hat sie schon in die Hand von Josua und von dem Volk gegeben. Und so hat auch der Herr uns heute schon den Feind in unsere Hand gegeben. Er hat den Sieg wirklich für uns schon vollbracht. Ja. Und das müssen wir sehen. Das Erste ist wirklich zu sehen. Im Glauben es zu sehen. Du siehst äußerlich noch nicht. Wie kannst du sehen? Guckst du, also ich habe noch nichts in meiner Hand. Ja. Mauer noch da. Alles verschlossen, befestigt. Was sehe ich? Ich muss mit geistlichen Augen sehen. Ich muss sehen, weil auf die Verheißung schauen, die der Herr uns gibt. Und das ist sehr wichtig, dass wir deshalb auch die Verheißungen kennen, die der Herr gegeben hat. Sein Wort kennen. Da hat er so viele wunderbare Verheißungen gegeben. Und die müssen einfach auch in unserem Herzen präsent sein. Und ja, wir haben jetzt diese ganzen Verse gelesen, wie sie das gemacht haben, wie sie 6 Tage um die Stadt gezogen sind. Ich will das mal aufmalen, das ist einfacher, das also zu erklären. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch auch da vorne hinsetzen. Ist das, weil ich werde jetzt ein bisschen malen und sonst.
Oder dreh die Stühle da ein, das sieht auch aus.
Ja. Genau. Also ich male jetzt mal kurz.
Okay. Passt schon. Kommt da halt zu uns.
Also dass man sieht, es gibt eine starke Mauer. Haben wir das gleich doppelt. Okay, haben wir hier Jericho. Ganz einfach mal hingemalt. Und wie ist dieser Zug des Volkes aufgebaut? Also fangen wir mit dem Wichtigsten an, die Bundeslade. Ich male die jetzt einfach mal so hin. Die war ja getragen von 12 Priestern an 2 Stangen. Und vor dieser Lade waren 7 Priester mit 7 Hörnern. Ich male jetzt einfach nur mal irgendwelche Hörner hier hin. So, haben wir mal 7.
Ich dachte, das wäre 8, aber es ist
nicht. Ja, los. Gut. Dann vor dieser Lade und den Hörnern waren die Krieger. Jetzt mache ich einfach nur viele Striche, weil das waren ja Hunderttausende. Also das war jetzt kein kleines Heer. Ja? So viele Striche kann ich, glaube ich, gar nicht malen. Das reicht. Und es gab noch eine Nachhut. Und die Nachhut war der ganze Rest vom Volk. Also nicht die gerüsteten Kämpfer, ja, sondern alt, jung, Kreise, Frauen, Kinder, die waren alle dabei. Sind alle mitgezogen. Der Zug hinten dran war wahrscheinlich noch länger. Sicher. Genau. Aber ich höre jetzt trotzdem hier auf. Also die Verhältnisse, die Proportionen stimmen sicherlich jetzt hier nicht. Du hast, das hier ist eigentlich Mini. Man muss eigentlich sagen, die Lade und die Hörner, das war Mini. Und ein 2-Millionen-Volk, ja, da hast du 7 Leute und eine Bundeslade, die war nicht besonders groß, ja, die war so 1,5 Meter, glaube ich, lang, ja. Also, und das aber, so sind sie gezogen. Jetzt mal noch vielleicht
ihr macht den Pfeil so rundherum.
Genau. Das ist das Bild, was wir sehen. Und ich denke, das hat einige Aspekte, die es uns zeigen sollen. Das erste, das fällt eigentlich gleich sofort auf, ist, hier ist einfach eine Einheit vom Volk da. Also, der erste Punkt, glaube ich, mal einmal hier hin, ist Einheit. Und zwar nicht nur der Priester, der Kämpfer, sondern von allem, alt, jung, vom ganzen Volk. Und sie sind ja hier um die Stadt gezogen und ich denke, letztes Mal kam das schon raus, was zeigt das eigentlich? Sie sind ja nur drumherum gelaufen und sie haben bei dem Laufen, wir haben es auch gelesen in Vers 10, da heißt es, dem Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen, bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei, dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Also sie sollten 6 Tage lang schweigend um die Stadt ziehen. Und das Einzige, was du gehört hast, das waren diese 7 Hörner. Die haben die ganze Zeit geblasen, während sie gezogen sind. Glaubst nicht, Joachim? Muss genau lesen. Genau, kannst ja nochmal lesen. Aber diese Hörner, sie haben die ganze Zeit geblasen. Und vielleicht lesen wir auch kurz nochmal den Vers vom letzten Mal, der war, denke ich, sehr gut, dass wir das nochmal vor Augen haben, aus 4. Mose Kapitel 10, Vers 9. Vierter Mose 10, Vers 9. Und wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht gegen den Bedränger, der euch bedrängt, dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben, und es wird an euch gedacht werden vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr werdet gerettet werden vor euren Feinden. Genau. Und 10 können wir auch noch lesen. Genau.
Und an euren Freudentagen und an euren Festen und an euren Neumonden sollt ihr in die Trompeten blasen, bei euren Brandopfern und bei euren Heilsopfern. Und sie sollen euch bei eurem Gott in Erinnerung bringen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, und sie sollen euch bei eurem Gott in Erinnerung bringen.
Genau. Das heißt, diese Trompeten, die waren vor allem, dass der Herr es hört. Vor Gott in Erinnerung gebracht zu werden. Und hier haben wir einfach auch gesehen, was heißt es heute? Ja, wir blasen jetzt ja nicht nur Trompete. Was ist heute unsere Trompete im Kampf gegen diesen Feind? Wie werden wir vor Gott in Erinnerung gebracht? Sicher, es ist durch das Gebet. Dadurch bringen wir uns vor Gott in Erinnerung. Und dieses Gebet hier, ich möchte deshalb einiges zu dem Gebet sagen. Und vielleicht das erste aus Matthäus 18. Von Vers 18 bis 20. Ja. Ja, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr auf der Erde bindet, soll im Himmel gebunden sein. Und was immer ihr auf der Erde löst, soll im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei unter euch auf der Erde übereinkommen in irgendeiner Sache, um die sie bitten, so wird es ihnen zuteil werden von meinem Vater in den Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
Genau. Hier spricht er eigentlich sehr wichtige Dinge an. Im Gebet, er sagt hier, was immer ihr auf der Erde findet, soll im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde löst, soll im Himmel gelöst sein. Ich glaube, wir haben oft das umgekehrte Denken. Wir denken, der Herr bindet und löst im Himmel und dann machen wir es halt auf der Erde auch. Aber er erwartet hier, dass wir auf der Erde zuerst sogar binden und dann ist es gebunden. Dass wir lösen und dann ist es gelöst. Natürlich, wie ich gesagt habe, es ist der Kampf des Herrn und er hat eigentlich alles schon vorbereitet. Aber auch diese Verse zeigen, er will seinen Plan nicht ohne uns ausführen. Er macht es mit uns. Er wartet immer bis ein Mensch da ist, der für seinen Plan einsteht. Der sieht, dass der Feind etwas tut und er wartet, bis wir binden und lösen. Ich habe das oft erlebt. Ich muss wirklich sagen, es gab Situationen in der Gemeinde, du fragst dich, warum kann der Feind hier so viel durcheinander machen? Ja. Und er macht, und warum tut der Herr nichts? Warum tut er nichts? Und der Herr hat gewartet, bis wir in uns, bis wir eingestanden sind. Persönlich, aber vor allem als Gemeinde. Ich habe so oft, können es vielleicht noch später auch, können Zeugnisse geben, wie der Herr das Gebet, dieses gemeinsame Gebet wirklich belohnt hat. Auch unser Binden, unser Lösen auf der Erde ist so entscheidend, dass der Herr seinen Plan ausführt. Das kann man eigentlich nicht genug betonen, weil wir es, denke ich, oft noch unterschätzen. Und der Vers 19 zeigt eben auch noch dieser Aspekt noch über das hinaus. Er sagte nur binden, lösen, dann sagt er, wiederum sage ich euch, wenn zwei unter euch auf der Erde übereinkommen, in irgendeiner Sache, um die sie bitten, so wird es ihnen zuteil werden von meinem Vater in den Himmel. Hier betont er nochmal das gemeinsame Gebet. Ja. Und sogar geht es gar nicht um eine große Anzahl, sogar zwei. Das ist das Minimale. Ja. Mindestens zwei, die eins werden in einer Sache, um die sie bitten. Es wird ihnen zuteil werden. Das ist wunderbar. Gott belohnt wirklich dieses Gebet in Einheit. Und wie das Lied auch gesagt hat, wie viel mehr noch, wenn es nicht nur zwei sind. Ja, wenn wir wirklich in dieser Einheit stehen. Wir sehen, da kann der Herr wirklich, da tut er sein Werk. Da kann er eigentlich nicht zurückhalten. Und Vers 20 finde ich auch noch wunderbar, wo er sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das Wunderbare ist, das Wichtige ist, dass er mitten unter uns ist. Wie hier bei dem Volk, was war der Sieg? Die 2 Millionen, die Zahl wird gar nicht genannt, weil sie ist uninteressant. Die Zahl spielt keine Rolle. Zählt nur die Lade und dass sie dort in die Hörner geblasen haben, dass sie vor dem Herrn erinnert haben. Das war das Zentrale. Und er sagt hier auch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
Da bin ich mitten unter ihnen. Spricht hier von einer auch wieder sogar kleinen Zahl. Wir denken oft, der Sieg kann nur kommen, wenn wir viele sind. Der Sieg ist da, wenn der Herr in unserer Mitte ist. Und das war auch da der Sieg. Nicht wie viele Kämpfer, sondern dass die Lade hier in der Mitte war. Und dann können wir wirklich glauben und sollen auch voller Zuversicht sein, der Herr wird den Sieg geben. Amen. Und ich möchte auf ein zweites Prinzip kommen, zum Gebet. Also das erste war eben die Gebet in Einheit. Und das zweite ist, ich glaube, das ist der kürzeste Vers in der Bibel. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Wirklich kurz. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet unablässig. Das war dem Herrn so wichtig, dass er, ja, in der Bibel ein Vers heißt nur, betet unablässig. Es muss eine Bedeutung haben, dass man daraus einen einzigen Vers macht. Deshalb das zweite, ich nenne es jetzt hier mal beständig. Unablässig. Ich glaube, man schreckt vielleicht da ein bisschen zurück oder sagt, ah, das kann ich nicht. Unablässig beten, nee, funktioniert nicht. Aber auch hier finde ich das Bild wieder sehr hilfreich. Sie waren beständig in ihrem Ziehen um diese Stadt. Sie waren jetzt auch nicht 24 Stunden unterwegs, ja, 6 Tage lang, ohne eine Pause, ja, sondern sind aber beständig. Jeden Tag sind sie einmal drum gezogen. Und wieder dieselbe Strecke. Und wieder dieselbe Strecke. Und sie haben es nochmal umkreist. Und nochmal. Und nochmal. Und am letzten Tag 7-mal. Das ist eine Beständigkeit. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, 7 hat in der Bibel auch eine Bedeutung für die Vollendung von Gottes Werk. In 7 Tagen hat er die Schöpfung vollendet. Ja. Und in Offenbarung kommt die Zahl 7 sehr oft, weil es ist das Buch der Vollendung. Ja. Gott wird sein Werk vollenden. Auch hier, dass sie 7-mal drum sind, bis es vollendet ist. Nicht vorher aufhören. Und diese Beständigkeit hat mich wirklich beeindruckt und der Herr legt da auch Wert drauf. Es gibt eine Geschichte, die er erzählt in Lukas 18. Lass uns sie auch nochmal aufschlagen. Vielleicht kann das jemand uns vorlesen, Lukas 18, Vers 1 bis Vers 8. Wenn es einer hat, dann.
Und er sagte ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht müde werden sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Und eine Witwe war in jener Stadt, und sie kam immer wieder zu ihm und sagte: Schaffe mir Recht vor meinem Widersacher. Und einen Zeitmann wollte er nicht danach, aber sagte er für sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte, noch nicht vor einem Menschen scheue, so würde ich doch dieser Witwe Recht schaffen, weil sie mir Mühe macht, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fährt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott denn nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, Er wird ihnen ihr Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf Erden.
Amen. Hier ermutigt der Herr wirklich, beständig zu sein. Es ist echt auffallend, dass er sogar hier Gott mit einem ungerechten Richter vergleicht. Der scheinbar das Gericht, obwohl es klar ist, hier ist unser Widersacher, der nicht sein Gericht ausübt. Ja? Er übt noch nicht aus, er richtet noch nicht. Und so scheint es uns auch oft. Warum richtet Gott den Feind nicht einfach schon? Ja? Er weiß doch, er sieht doch alles, er sieht doch die Situation, er hat doch die Macht dazu. Warum tut er es noch nicht? Er könnte doch. Warum wartet er? Und so scheint es uns manchmal zu sein. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass Gott noch wartet. Er wartet auf diese, auf unsere Mitarbeit. In dem Bild, er will nicht alleine richten. Er will sein Gericht ausüben, aber er wartet auf unsere Mitarbeit. Wenn wir sehen, hier ist der Feind am Werk. Hier ist der Versuch, Satan wirklich dem Werk Gottes Widerstand zu leisten. Verhindert, dass das Reich des Herrn kommt, hält Menschen gefangen. Dann wartet er auf unsere Beständigkeit. Und wir sollen nicht denken, er wird es nicht tun oder er wird es lange hinziehen. Aber wir sollen trotzdem, also auch schon für diese 6 Tage, da braucht man schon Ausdauer. Dass man nicht sagt, nach dem 3. Tag, ich sehe gar nichts, ich bleibe jetzt zu Hause, bringt nichts. Das ist die Gefahr. Und das dagegen, da ermutigt er uns, dass wir nicht müde werden, dass wir wirklich beständig sind in unserem Gebet. Und den letzten Punkt, den ich hier noch erwähnen will, ist, was mich beeindruckt hat an dem Bild, sie sitzen nicht im Lager und blasen dort ihr Horn, ja? Sondern sie machen sich auf und umkreisen diese Stadt. Ja, sie laufen um die ganze Stadt herum, immer wieder. Und ich habe mich auch gefragt, was das bedeutet. Und ich bin eigentlich zu dem Punkt gekommen, es ist wie auch in unserem Gebet, müssen wir uns auch aufmachen und die Sache, wo der Feind agiert, nicht einfach nur denken, ja, irgendwie wird es schon fallen, ja, sondern auch im Gebet das Umkreisen, von allen Seiten es behandeln, es betrachten. Dass unser Gebet nicht so allgemein ist. Manchmal beten wir nur, ach Herr, errette den und den Menschen. Punkt. Und warum macht das nicht? Ja? Aber wir sollen uns da auch mal aufmachen und schauen, wo ist denn das Problem? Wo hat der Feind seinen Haken? Ja? Wo gilt es wirklich gezielt, eine Sache zu binden, zu lösen? Wirklich sich da aufzumachen, im Gebet nicht so pauschal zu sein, sondern wirklich gezielt beten zu können. Und vielleicht dazu auch Epheser 6, Vers 18.
Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber
ja, vielleicht können wir den noch lesen, ja? Epheser 6, Vers 18.
Durch alles Gebet und Bitten, indem er alle Zeit im Geist betet und hierzu wacht mit aller Beharrlichkeit und mit Bitten für alle Heiligen.
Das heißt, es reicht nicht nur alle Zeit zu beten, beständig zu sein, sondern er sagt, und hierzu wacht, das heißt, und dabei habt die Augen offen. Pass auf, wie agiert der Feind? Oder wo gilt es jetzt wirklich in der Sache gezielt zu beten? Wir brauchen eine Wachsamkeit in dem. Und das finde ich ist sehr gut. Das Gebet ist keine, dass es wirksam ist. Es ist keine Standardsache, nicht so einfach. Da müssen wir im Geist aufmerksam sein, mit dem Herrn arbeiten, uns auch aufmachen. Und dann wird es wirklich wirksam werden. Amen. Lob den Herrn.